Psalm vorlesen. Halleluja, lobet den Herrn, singt den Herrn ein neues Lied, preist ihn, wenn ihr euch versammelt, mit allen, die ihn lieben. Ganz Israel freut sich über seinen Schöpfer. Jubelt ihn zu, ihr Einwohner Jerusalems, er ist euer König. Tanzt zu seiner Ehre und schlagt den Rhythmus auf den Tamburin, spielt für ihn auf der Harfe. Denn der Herr liebt sein Volk, er wird die Unterdrückten befreien. Darüber sollen sie sich freuen und ihn rühmen, selbst noch in der Nacht. Sie sollen ihre Stimme heben und Gott loben. In ihren Händen halten sie scharfe Schwerter, um an den gottlosen Völkern Vergeltung zu üben und sein Strafgericht zu vollziehen. Dann werden sie die Könige dieser Völker in Ketten legen und ihre hohen Beamten in Handschellen abführen, um Gottes Urteil zu vollstrecken. So steht es in seinem Gesetz. Für alle, die treu zu Gott halten, ist dies ein Tag des Triumphes. Halleluja. Ich habe heute drei Punkte vorbereitet. Und davon wir einfach drüber reden, warum ist Freude so wichtig oder warum ist Freude an Gott so wichtig? Also das heißt einmal so generell Freude. Und dann würde ich zwei Gründe geben, sagen wir den zweiten oder zweiten und dann dritten Punkt, warum wir uns an Gott freuen können. Dann fangen wir einfach. Ah, das ist. Warum ist Freude so wichtig? Freude oder glücklich sein oder zufrieden sein, wie man es bezeichnet, ist das Beste. Jeder würde es haben und jeder weiß, wenn er das hat, hat alles. Wenn er einfach glücklich sein kann, wenn er einfach voll zufrieden sein kann. Und jeder sucht nach Freude, Zufriedenheit. Und ihr sucht immer danach, bewusst oder unbewusst. Und ich möchte das einfach jetzt kurz belegen. Du machst also die Sachen, die hast da keinen Spaß machen, damit du glücklicher wirst. Da will ich jetzt ein lustiges Beispiel geben. Keiner will Klo putzen. Warum tut man ein Klo putzen? Ganz einfach, weil wenn es so stinkt, das ist einfach so unangenehm. Und du putzt das Klo, weil du weißt, dann nachher riecht es besser und dann bist du wieder glücklicher. Und genau. Und dasselbe, wenn wir jemanden lieben, suchen wir die Freude an anderen. Vielleicht sagst du, nein, mir geht es nicht um mehr Freude, mir geht es nur um meinen Nächsten. Aber du sagst, nein, mir geht es eigentlich nur um meine Kinder. Aber schauen wir uns das an. Dir geht es gut, wenn es deinen Kindern gut geht, und dir geht es schlecht, wenn es deinen Kindern gut geht. Weil die Hoffnung liegt in deinen Kindern. Und deswegen hoffst du, dass deinen Kindern gut geht, weil dann geht es dir gut. Und somit suchst du die Freude in deinen Kindern. Und wir machen, wie du schon siehst, finde ich, wir machen alles, was wir machen, damit wir glücklicher werden. Einfach alles. Und das, ich habe beim ersten Mal, dass ich so drüber nachgedacht habe, das klingt eigentlich voll egoistisch, wenn man nur auf seine Freude schaut. Aber das ist gar nicht. Weil wir brauchen Essen. Genauso braucht man Freude. Ohne Essen kann man nicht leben. Und nur, dass Freude nur viel essentieller ist. Weil Freude gibt uns die Kraft, Freude gibt uns die Liebe, die Hoffnung und die Zufriedenheit. Und deswegen ist so wichtig, wo wir unsere Freude suchen. Ist eine Quelle, die uns nach kurzer Zeit versiegt oder die uns einfach eine ewige Quelle ist, voller Freude. Dazu mal kurz ein Vers vorlesen. Jeremia 2, Vers 13. Denn mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Erst haben sie mich verlassen, die Quelle mit lebensspendendem Wasser, und dann haben sie sich mit riesigen Zisternen ausgehauen, die überhaupt kein Wasser halten. Hey, der eine sucht Freude in Musik, Autos, Fernsehen, Liebesbeziehung, Sex, Ansehen. Das muss ich haben, da bin ich glücklich. Ich weiß ja nicht, was der Leidenschaft ist, der Sehnsucht ist. Oder was macht dir in deinem Leben am meisten Freude? Sind es deine Kinder, der Familie? Und ich würde es halt so dick unterstreichen, Freude, dass es einfach wirklich so primär ist. Stell dir mal ganz kurz mal vor, du hast einfach gar keine Freude mehr an irgendwas. Du bist tot. Wenn du nichts mehr freuen kannst, du bist physisch und geistlich tot. Freude ist so essentiell. Ich glaube, wir wurden geschaffen, weil Freude ist das Leben. Also Freude an Gott natürlich. Aber die Freude. Und die Frage ist, wo finden wir die Quelle des ewigen Lebens oder ewiger Freude? Und deswegen finde ich den Psalm so cool, wie er anfängt. Das sucht ja, Halleluja. Sucht ja, wie man irgendwie auch voll glücklich ist. Darum lese ich jetzt einfach kurz nochmal die ersten drei Verse vor. Halleluja. Lobet den Herrn, singt den Herrn ein neues Lied, preist ihn mit der ganzen Gemeinde, ja, mit allen, die ihn die Treue halten. Ganz Israel freut sich über seinen Schöpfer, jubelt ihn zu, ihr Einwohner. Jetzt ist die Zeile verloren. ihr Einwohner Jerusalems, denn er ist euer König. Tanzt zu seiner Ehre und rühmt seinen Namen mit euren Liedern. Spielt für ihn auf den Tamburin, auf der Laute. Das hört sich an, wie wenn jemand glücklich ist. Hey, und da geht es um uns. Wir kennen zu Israel oder wir sind Israel. Das ist jetzt nicht so primär. Aber du sollst deinen Gott loben. Du sollst deinen Gott freuen, weil wir zu Jesus kehren. Und vielleicht bist du heute das erste Mal da und hast keine Ahnung, wer Jesus ist oder was ich da gerade rede. Hey, ich würde heute mein Gott sagen oder unseren Gott oder den wahren Gott sagen, damit du auch noch voller Hoffnung und voller Freude den Raum verlassen kannst. Und vielleicht denkst du gerade, Lukas, du übertreibst ein bisschen mit Freude. Wenn wir den Psalm lesen, da geht es um Loben, zum Beispiel lobet den Herrn, preist ihn und ja, und jubelt ihn zu. Es geht nicht nur um Freude. Aber darum will ich mal kurz die Wörter anschauen. Was heißt das eigentlich? Was heißt eigentlich, den Herrn zu loben? Und ich glaube, was du genießt, das lobst du. Oder du lobst, was du genießt. Und das will ich kurz mit einem Beispiel noch ganz klar machen. Du genießt, also was du genießt, das lobst du. Was heißt das jetzt? Angenommen, du bist jetzt ein kleines Kind und du bekommst ein neues Spielzeug. Und für dich ist es einfach so wertvoll, dass du so viel Zeit mit deinem Spielzeug verbringst, dass du auf der Familie vergisst, aufs Essen vergisst und dann noch denkst du nur die ganze Zeit an das Spielzeug und du verzögerst jeden von dem Spielzeug voller Begeisterung. Und wenn wir das als Zuschauer jetzt sehen, das lässt das Spielzeug wertvoll ausschauen. Das schaut, wow, was für herrliches oder wertvolles Spielzeug muss das sein, damit das Kind sogar ihre Familie vergisst, ihr Essen vergisst. Das verherrlicht das Spielzeug. Das ist, dass das Spielzeug wertvoll ausschauen. Und damit lobt sie das Spielzeug, weil sie es so sehr genießt. Genau dasselbe sollen wir bei Gott machen, nur dass der Unterschied ist, Gott ist wirklich so wertvoll, weil wir wissen, das Spielzeug ist nicht so wertvoll. Es hat eigentlich keinen Wert, also schon. Aber wir sollen auch Gott so genießen, dass wir den ganzen Tag unsere Gedanken bei ihm sind. Und dass wir nicht nur von ihm schwärmen, einfach, weil er so wertvoll, so schön ist. Das lässt Gott großartig ausschauen. Damit lobst du ihn. Also, nur ganz kurz, genießen und Freude ist eigentlich dasselbe. Dass du so sehr an ihm freust. Also wir reden, genau. Wie geht das jetzt? Die ersten Verse finde ich so cool, weil der Schreiber will, was wir zu Israel kehren, er ist unser König, wenn wir auf ihn vertrauen, du kannst jetzt auch einfach auf Jesus vertrauen, dann kehrst du genauso zu ihm. Dass du über ihn vollgas gefreist, aber wir wissen ganz genau, du kannst dich einfach über irgendwas gefreien, ein Beispiel dazu. Du kannst nicht, wenn ich sage, das ist ein Stern, gefreie dich, das ist ein Stern, wie cool muss das sein? Du kannst dich nicht über nichts gefreien, also du kannst dich nicht über was gefreien, was nicht genussvoll ist. Und ich sage es mal so, wir brauchen immer einen Grund für unsere Freude. Ich mag dir nur ein anderes Beispiel geben, was ich glaube, wenn klarer und schöner sagt. Freude kann ich nicht selbst produzieren. Angenommen, du stehst heute in der Früh auf und das Wetter ist schier und du musst in die Arbeit und eigentlich freut es dich einfach gar nicht und die Frau ist nicht da, die Frau ist auf Mission, schon seit sechs Monaten und ja, es ist einfach alles zart. Aber du bist Christ und steht in der Bibel, zum Beispiel in Psalm 102, oder wir lesen es gerade im Psalm 149, in Epheser 6,7, im Psalm 1,2, du sollst deinem Gott mit Freude dienen, du sollst deinem Gott mit Freude vertrauen und so weiter. Was machst du? Stellst du es auf und sagst, ich bin glücklich, ich freue mich. Es wird nicht funktionieren, probier es aus. Aber wie geht es dann jetzt? Angenommen, jetzt ruft dann die Frau an und sagt, hey, komm mal durch heim, aus was für ein Grund auch immer, vielleicht weil irgendeine Gefahr in einem Land ist oder so. Auf einmal wirst du voll glücklich. Meine Frau kommt heim, auf einmal bist du voller Motivation und stellst auf und machst die Arbeit gern, weil du einfach kaufst nur Blumen und Pralinen. Weil du einen Grund, und wartest dann war noch auf vier, weil du hast einen Grund zur Freude, du hast eine freudige Nachricht bekommen. Und das ist halt mir zu, dass ich zwei Gründe gibt. Also der erste Grund wird sein, weil Gott uns liebt und er uns rettet, das will ich dann nur sagen. Und Vers 6 bis 9, weil er gerecht ist und wir mit ihm richten werden. Die zwei Gründe würde ich geben, damit sich es nachher den Gott anschauen könnt und es euch freien könnt, weil ihr so einen Gott habt. Genau, damit das sehen könnt, wie herrlich unser Gott ist. Damit wollen wir jetzt einfach mit dem ersten Punkt anfangen. Das ist Vers 4. Jetzt kommt die Begründung. Der Psalmist ist nicht dumm, er sagt, wir sollen sich freuen. Und in Vers 4 sagt er, denn die Begründung. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Die Demütigen und Unterdrückten beschenkt er mit seiner Hilfe. Genau. Schauen wir uns das erste Mal den ersten Satz an. Ich lese ihn nur mal kurz vor. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Wenn wir den Satz lesen, da sagen wir, dass es um uns geht, wieder. Er hat Wohlgefallen an wen? An seinem Volk. Das heißt, da geht es, die, was wir in einem vertrauen. Und wieder, wenn du halt das erste Mal da bist und Jesus nicht kennst, glaub an ihn. Wenn er zum Beispiel sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin für deine Sünden gestorben und vertraue ihm und du kehrst genauso zu seinem Volk. Das ist so das Zeichen oder der Beweis, wie man es nennen will, dass wir zu ihm kehren, weil wir ihm vertrauen. Und es geht uns, denn der Herr hat Freude an seinem Volk, an uns, ja, wenn man es bezeichnet hat. Okay, was heißt das jetzt? Wir sind so wertvoll für ihn, weil wir zu ihm kehren. Wir sind so wertvoll für ihn, weil wir zu ihm kehren. Er hat so den hohen Preis bezahlt für uns, damit wir zu ihm gehören. Weil wir alle haben eigentlich, und jeder weiß das, gegen Gott gesündigt, der uns nur einmal ist. Und dafür hätten wir die Hölle verdient. Aber nein, er wollte, dass wir zu ihm kehren, wie ein Braut zum Bräutigam. Und deswegen ist er selbst Mensch geworden und starb für unsere Sünden am Kreuz und trug unsere Strafe. Damit wir jetzt einfach ganz zu ihm kehren können, damit wir jetzt ihm kennenlernen können und so seine ganze Schönheit, seine ganze Liebe, seine ganze Gnade sehen können, also seine ganze Herrlichkeit. Und somit unser Herz voller Freude würde. Und das bringt wiederum Lob zu Gott. Aber warum wieder, dass wir zu ihm kehren, dass wir wie eine Braut zum Bräutigam gehören? Da denken sich öfters Leute, ja, weil wir irgendwas Gutes gemacht haben oder so. Und ich will das ganz kurz klarstellen, warum wir eigentlich zu ihm kehren. Er sagt einfach, er liebt uns. Er liebt uns. Er sagt, dich Israel, also wir kehren zu Israel oder Jerusalem, wie man es bezeichnet, dich will ich zu meiner Frau nehmen. Ich will, dass du mich kennenlernst. Und nicht, weil wir irgendwas getan hätten, nicht, weil wir jetzt auf einmal so Gott so sehr vertrauen oder irgendeine gute Tat gemacht haben. Nein, er sagt, ich habe mich für dich entschieden. Er sagt, ich nehme dich, Israel. Ich liebe dich. Ich habe mich für dich entschieden. Ich will dich retten. Ich will dir meine Schönheit sagen. Und ich will mich an dir freuen. Ich erwähle dich. Und deswegen sind wir so wertvoll für ihn, dass er für uns alles aufgibt. Weil er sagt, ich liebe dich. Ich entscheide mich für dich. Ich freue mich an dich. Weil ich bin, wer ich bin. Ich liebe dich einfach. Er sehnt sich jetzt nach dir. Weil wir zu ihm kehren. Sehnt er sich nach dir wie ein Bräutigam. Nach seiner Braut. Er findet dich vollkommen schön, weil du bist seine. Er findet dich vollkommen schön, weil du bist sein, weil du zu ihm kehrst. Seine Freude ist groß, weil wir zu ihm kehren. Warum freut sich ein Mann, wenn seine Freundin kommt? Ja, ganz einfach, es ist meine Freundin. Er liebt dich, wie ein Vater sein Kind liebt. Warum liebt er ein Kind? Warum liebt der Vater sein Kind so sehr und andere Kinder nicht so sehr? Warum kann er sich über sein Kind so freuen? Ja, weil es ist sein Kind, es gehört zu ihm. Und deswegen wird das Kind so wertvoll. Dadurch, dass wir jetzt durch Jesus zu ihm kehren, kann er über uns jubeln, kann er sich über uns freuen. Weil jetzt kann er zu uns sagen, du bist mein geliebtes Kind, du gehörst jetzt zu meiner Familie. Ich möchte noch so einen coolen Vers vorlesen, da steht in Zephania 3, dass das so gut sagt. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Wenn er das nicht glücklich macht, also mir macht der Vers glücklich, wenn ich denke, oh Gott, freut sich über mich. Er liebt mich, dass ich zu ihm kehre. Er liebt, er ist verrückt nach dir. Wie herrlich ist das? Was für ein Gott ist das? So groß ist seine Liebe, dass er über dich jubelt. Und ich will deinem Gott das einfach nur sagen, damit du voller Freude wirst. Und genau. Aber schon mal den zweiten Satz an. Und jetzt ist wahrscheinlich eine Frage aufgekommen. Zumindest mir ist eine Frage aufgekommen. Gott, wie kann das funktionieren? Ich bin sündig. Ich sündige jeden Tag. Ich bin nicht so liebenswert, dass man sich über mich freuen kann. ich glaube, du kennst mich nicht oder weißt du nicht, wer ich bin oder dass du mich liebst. Ich bin sündig, warum liebst du mich? Und deswegen steht der zweite Satz da, lesen wir mal kurz vor. Er schmückt die Demütigen mit seinem Heil, also je nach Übersetzung, da finde ich die Hoffnung für alle nicht so gut. Da steht, oh ja. Und genau deswegen, er hat genau gewusst, wie sündig wir sind. Und deswegen hat er seinen Sohn Jesus selbst gesandt, also der selbst Gott war. Er ist auf die Welt gekommen und hat die ganze Strafe getragen, was wir verdient haben, auf dem Kreuz, hat er getragen. Er hat alle Sünden der Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit bezahlt. Er hat die Strafe bezahlt, was du verdient hast. Genau. Er hat die jetzt komplett sauber, komplett schön gemacht, komplett gerecht gemacht. Und jetzt kann Gott an dir Wohlgefallen haben. Jetzt kann er zu dir sagen, du bist schön. Ich verbringe gern Zeit mit dir. Ich liebe dich. Das finde ich so cool. Weil Jesus einfach den ganzen Preis bezahlt hat. Er hat alles bezahlt, wie man es zuerst in Zephania gelesen hat. Jetzt denkt er nicht mehr an unsere Schuld. Wir sind schuldlos für ihn. Und was ist jetzt mit den Demütigen auf? Und für alle, die was sehen, boah, so ein Gott brauche ich, der was meine Sünden vergibt, weil ich bin so ein Versager. Ich brauche Gnade, ich brauche die Hilfe, ich brauche diesen Jesus. Er wird alle solche Menschen retten und jeder wird, also die werden dann alle zu ihm kehren. Also dann, weil sie durch Jesus komplett sauber gemacht hast, komplett gerecht gemacht hat. Und er hat sich für uns entschieden und er hat uns sauber gemacht, damit er uns Wohlgefallen haben kann. So groß war seine Liebe, damit wir sie Braut werden können. Du bist jetzt einfach komplett makellos für ihn und komplett schön. Du bist jetzt einfach sozusagen durch das Kreuz bist du für Jesus einfach richtig attraktiv geworden. Jesus sehnt sich nach dir, er will dich. Er hat so den hohen Preis bezahlt, damit er sie an uns freuen kann, damit er die lieben darf. Und das ist, finde ich, genial. Das ist mein Jesus. Schaut euch ihn an. Er ist herrlich, lobt ihn. Und freut euch an ihm. Genau, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, also zum dritten eigentlich. Vers 6 bis 9. Ich lese es mal kurz vor. Also, da geht es, Gott ist gerecht. Und wir werden mit ihnen richten. Sie sollen ihre Stimme erheben und Gott loben. In ihren Händen halten sie scharfe Schwerter, um an den gottlosen Völkern Vergeltung zu üben und sein Strafgericht zu vollziehen. Dann werden sie die Könige dieser Völker in Ketten legen und ihre hohen Beamten in Handschellen abführen, um Gottes Urteil zu vollstrecken. So steht es in seinem Gesetz. Für alle, die treu zu Gott halten, ist dies ein Tag des Triumphes. Halleluja. Und jetzt ist wieder da, dass ich euch sage, warum das so schön ist, dass Gott gerecht ist, wie werden wir ihm richten, warum das so herrlich ist, damit sich einfach nachher wieder einfach sich freuen könnt, dass wir so einen Gott haben, der das einfach so herrlich ist. Ich mag einfach jetzt da so anfangen. Seien wir ehrlich, Ungerechtigkeit macht uns wütend oder Eifersucht kennt doch jeder, wir sind doch alle so eifersüchtig. Also was für ein Grund immer, der ist besser oder der ist oder der ist so gesund oder und ich bin hab so das arme Leben oder wir fühlen uns ab und zu so gut, wir sind so stolz. Ich habe das geistert, ich bin jemand und deswegen immer ist Vergebung für uns auch so oft zu schwer. Ich kann den nicht vergeben, der hat mir das und das angetan. Wenn wir uns einfach auch so gut fühlen, denken, müssen wir den und den nicht vergeben, der hat das nicht verdient. So selbstgerecht sind wir. Wir vertrauen darauf, dass wir glauben, also was wir glauben, ist gerecht. Und darauf bauen wir unser Leben. Und wenn es nicht so läuft, werden wir wütend, eifersüchtig. Jeder kennt das, dass wir sagen, boah, und das ist unfair, das passt mir nicht. Und der fährt mir und so eifersüchtig und so hartherzig, dass nicht auch unser Plan läuft, noch wie wir es gedacht haben, wie es so stimmt, so muss laufen, so muss sein. Und da habe ich jetzt eine Nachricht für dich, eine coole Nachricht. Leg das alles beiseite, weil du kannst darauf vertrauen, Gott ist gerecht und du wirst mit ihm richten, keine Angst. Und gleich dazu, also sage ich kurz dazu, ich habe keinen Plan, was das heißt, dass wir mit ihm richten werden. Ja, ich weiß nicht, dass wir über Engel richten werden, schon im Neuen Testament. Aber wie das ausschaut, dass wir mit ihm richten werden, ich weiß nicht. Aber machen wir weiter. Gott sieht alles. Er lässt keinen Funken weg. Er wird total gerecht richten. Vertrau ihm und nicht deiner eigenen Gerechtigkeit. Dann brauchst du keinen mehr beneiden oder der ein schöneres Haus hat. Weil du weißt, er ist gerecht und er wird jedem das auszahlen, was er verdient. So mach dir keine Sorgen und liebe deinen Nachbar oder deinen Nächsten, weil er es gesagt hat und er ist gut. Und ich habe mir so gedacht, mal wie ich das verarbeitet habe, wow, wenn er wirklich der ist, dass er Gerechtigkeit bringen wird und jedem das Gerechte geben wird, was er verdient hat, was ist mit mir, weil ich weiß, ich bin nicht gerecht und ich werde keinen Lohn kriegen. Und deswegen finde ich es so cool, Gottes Gerechtigkeit war ihm so wichtig, dass er gesagt hat, ich opfert meinen Sohn, damit für unsere Gerechtigkeit gesorgt ist am Kreuz. Und jetzt können wir, was ich jetzt erst schon gesagt habe, jetzt können wir komplett trennt ausstehen. Für unsere Gerechtigkeit ist gesorgt. Und deswegen können wir andere vergeben. Wir brauchen jetzt nicht mehr wie die Menschen dieser Welt. Wir brauchen uns nicht wie die Menschen dieser Welt ärgern. Wenn das oder das passiert und voller Wut losbrennt, boah, da werde ich mich rächen. Oder das ist so unfair. Jeder kennt das, wenn er voller Eifersucht ist oder voller Zorn oder voller Gier oder was auch immer. Gibt es genug. Weil wir vertrauen unserem Vater im Himmel, denn er sagt, er ist gerecht und er wird mit uns eines Tages Gerechtigkeit bringen. Wir brauchen uns nicht um unsere Rache kümmern. Wir können unseren Nächsten lieben, vergeben, auch wenn unser Feind ist. Weil Gott sagt, er wird mit uns für Gerechtigkeit sorgen. Was für ein Gott. Andere müssen in Selbstmitleid versinken oder sind so arm, ich bin der Ärmste und immer. Ich habe immer die blöden Karten gezogen. Aber du kennst den Vater im Himmel, deinen König. Er sieht alles. Und er ist gerecht. Vertraue darauf. Nur auf die eine Tatsache, er ist gerecht. Er weiß, was er tut. Er macht keinen Fehler. Und er wird kommen und eines Tages Gerechtigkeit bringen. Und dann wird totale Gerechtigkeit herrschen. Was für ein schöner oder was für ein cooler Tag wird das sein, wenn er wiederkommt. Genau. Und freu dich drauf in der Hoffnung, dass er wiederkommt. Weil wir wissen, Gott wird wiederkommen und er wird Gerechtigkeit bringen. Und deswegen brauchen wir nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit vertrauen oder nicht mehr eifersüchtig sein, weil wir kennen unseren Vater im Himmel und er ist gut. Genau. Jetzt bin ich ja schon wieder fast fertig und mir gleich nur eine Anwendung mitgeben. Hey, schau dir den Gott an. Wer er ist einfach, wie herrlich er ist. Studier Psalm 194 oder lese die Bibel, wie du den Gott kennenlernen kannst, was er gemacht hat, wie sehr er dich liebt. Schau dir seine Gnade an, schau dir seine Gerechtigkeit an, schau dir seine Treue an, seine Langmut, seine Geduld, einfach seine ganze Herrlichkeit, damit du einfach voller Freude wirst, somit einfach komplett glücklich wirst, weil du weißt, du hast eine Hoffnung und du weißt, auf was du vertrauen kannst. Genau. Ich möchte das einfach nur beten. Gott, ich danke dir einfach dafür, dass du so ein herrlicher Gott bist und dass du für unsere Sünden am Kreuz gestorben bist. Und ich möchte das einfach bitten, dass du uns einfach immer mehr und mehr sagst, wie herrlich du bist, damit unsere Freude einfach immer größer und größer wird an dir. Bitte hilf uns da und einfach zeig uns immer mehr und mehr, wer du bist. Danke. Amen.